Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 364. Ich begrüße alle, die uns heute wieder zuhören.
Ich begrüße auch alle zu dieser Folge 364 und alle, egal mit welchem Equipment.
Ja, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und glaube, dass wir wieder ein paar Sachen zusammengestellt haben, die alle freuen werden. Wobei wir auch sagen müssen, Wolfgang Rudolf, wir brauchen Hilfe.
Genau, das brauchen wir. Und damit sollten wir auch gleich anfangen. Wir haben ein kleines Problem. Seit längerer Zeit denken wir darüber nach, dass wir die Homepage des Computer Club 2 etwas modernisieren wollen, der neuen Zeit anpassen. Sie ist in die Jahre gekommen und ich hatte dazu auch schon mal so ein bisschen geäußert, ja, jetzt haben wir jemand und wir machen das und so. Aber es ist nicht ganz so einfach, weil der Unterbau, den wir jetzt haben, den unser Webmaster, der Michael Joos, programmiert hat, dieses CMS, der erfüllt im Grunde genommen alle Wünsche, die wir haben, und der tut alles, was wir brauchen. Das heißt, wenn wir auf ein anderes System umsteigen, und dann geht das erstmal gar nicht mehr, weil es gibt kein System von der Stange, was all das tut, was unser CMS tun kann. So, und das heißt, wir brauchen einen richtigen Programmierer, einen PHP-Programmierer. Der wird natürlich nicht ins kalte Wasser geschmissen, sondern der bekommt von unserem jetzigen Webmaster und dem Schöpfer unseres CMS eine komplette Einführung und natürlich jede Hilfe und Unterstützung, die er überhaupt braucht. Nur ein guter PHP-Programmierer mit entsprechender Erfahrung, der sieht sich den Code an und er findet da natürlich auch durch, bis auf spezielle Ecken. Und genau so einen, den suchen wir. Also wenn uns jemand helfen will, bezahlen können wir nichts. Das wissen ja alle, die uns zuhören, weil wir ja selbst nur von Spenden unsere ganze Produktion stemmen müssen. Und wenn wir also jemand suchen, der ehrenhalber bei uns mitmacht und uns hilft und unterstützt, unsere Homepage umzustellen, zu modernisieren, optisch ansprechender zu machen, vielleicht dynamische Breite einzubauen und ein paar kleine Anpassungen und Erweiterungen macht, dann würde ich sagen, bitte E-Mail an info@wolfgangrudolf.de. Wolfgang Rudolf wird zusammengeschrieben und kleingeschrieben und Rudolf mit PH am Ende, Paula Heinrich, so wie eben Rudolf. Und einfach sagen, hier, ich bin, ich kann, möglichst mit Telefonnummer, und dann sollten wir telefonieren und mal gucken, wer denn in diesen Rahmen hineinpasst. Das heißt, am Telefon würde ich dann die Grausamkeiten nennen. Die sind nicht sehr grausam, die sind auch nicht sehr groß. Aber man muss sich zumindest mal so ein bisschen abstimmen. Und dann sehen wir mal, wen wir aufnehmen können in unser Team, der dann mit uns zusammen an dieser neuen Homepage werkeln kann. So, das war also jetzt erstmal dieser Ruf in die Runde. Und jetzt wollen wir mal hören, ob der Wolfgang Back vielleicht die Homepage selbst machen will.
Ich mache ja gern da Inhalte hinein. In letzter Zeit hat es ein bisschen gehakt, weil auch unsere Wünsche noch nicht so ganz verwirklicht wurden. Das heißt, ich möchte meinen eigenen Blog haben, denn das passt manchmal nicht so ganz genau in die CC2-Richtung. Du möchtest sicherlich auch deinen eigenen Blog haben und der Heinz möchte auch einen eigenen Blog haben, wo man alles reinschreiben kann, was einem interessiert und was einem gerade so bewegt. Und es kann ja dann sein, dass der eine seine Fans hat, der andere seine Fans hat und der dritte natürlich auch seine Fans hat. Und dass man das dann viel besser bedienen kann. Bei mir ist es so, dass es auf dieser Homepage, da tummeln wir uns ja alle drei. Und wenn ich jetzt komme und sage, könntest du mal wieder was schreiben dahin, dann sehe ich, der Wolfgang Rudolf hat heute Mittag oder sowas etwas reingesetzt, was den CC2 betrifft. Da kann ich nichts schreiben, denn dann wäre das ja wieder weg, was interessant ist für den CC2. Also muss man so etwas natürlich schon trennen. Und da sind wir eigentlich auf der Suche danach, dass man so etwas gut einfügen kann, was nicht störend ist und was neue Informationen bringt.
Ja, das wäre aber jetzt schon ein größerer Umbau der Homepage, was du gerade angesprochen hast. Da müssen wir dann mit dem Michael Joost und dem, der uns hoffentlich hilft, drüber reden, ob das so einfach umzusetzen ist.
Ja, der wird die Sendung hören und wird graue Haare kriegen.
Vielleicht hat er ja schon welche.
Ja.
Wir können ja überwachen, ich kann ihn ja anrufen. Ich skype ja oft mit ihm. Das ist übrigens sehr schön da. Das Skypen, das ist eigentlich wunderbar, weil da kann man sehr schöne Sachen austauschen darüber.
Ja, und vor allen Dingen, es wird abgehört aktiv und kontinuierlich und mittlerweile werden ja auch Viren darüber verteilt. Und da du ja nun ein Windows-Jünger bist, wirst du ja da wahrscheinlich fleißig bedient werden.
Ja, also das, was wir so uns erzählen, kann man sicherlich abhören. Das ist nichts Böses dabei.
Du hast also nichts zu verbergen, meinst du?
Ich weiß nicht, ob wir in die komplette Anonymität überhaupt rutschen können. Ob da überhaupt jemand Interesse dran hat.
Ja, da kam in der vergangenen Woche die Meldung, dass diese DE-Mail, manche Leute sagen auch die Mail, warum auch immer, das, was eigentlich von unserer Regierung gestartet worden ist und vergeben wurde an die Industrie, hier zum Beispiel auch an die Deutsche Post, dass die Deutsche Post da aussteigt. Es ist ja ein ehemaliger Staatskonzern, der macht ja einen eigenen E-Postbrief. Und der sagt, also die aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit will er nicht mehr diese DE-Mail mittragen, weil ihm ist das zu unsicher. Und die Regierung sagt, wir müssen aber der Datensparsamkeit gerecht werden. Also ein weiterer Ausstieg, von unserer Regierung, die hat da keine so glückliche Hand mit allen Dingen, die hier so im Internet passieren. Das sind ja schon zu viele Sachen groß angekündigt worden und dann kaputt gegangen. Und hier ein weiterer Ausstieg, jetzt von der Post, die werden also die DE-Mail nicht mehr weitertragen. Das ist natürlich
also das ursprüngliche E-Post-Projekt geht auf die Mitte, Anfang der 90er Jahre zurück, war an sich damals eine Idee aus Schweden oder aus Dänemark. Und die Ursprungsidee war nicht E-Mails verschicken, sondern die Dokumente möglichst nahe zum Empfänger elektronisch hinzubefördern, dann, wenn er keinen Anschluss hat, auszudrucken und per Post zuzustellen. Also in Papierform zuzustellen.
Ja, aber 90er Jahre, ne? Das ist 90er Jahre.
Das war Anfang der 90er Jahre. Aus der Zeit stammt die ursprüngliche Idee von E-Post, dass man ein geschlossenes Netz baut, um Daten hin und her zu transportieren. Und wenn man das jetzt erweitert, kann man natürlich auch sicher den Endanwender anbinden.
Ja, aber genau hier an der Stelle setzt ja die Kritik der Post an. Dieses DE-Mail-Gesetz, welches da geschaffen worden ist, das sagt nicht, dass du dich identifizieren musst mit deinem Personalausweis. Das heißt also, du kannst eine DE-Mail bekommen und keiner weiß so genau, wer du bist. Wobei die Post das Postident-Verfahren hat, was ja schon seit fast 20 Jahren läuft. Das gibt es ja, wenn du also dich irgendwo anmeldest und die sagen, ja, ich will aber wissen, ob das so ein Richtiger ist oder so ein Getürkter, dann schicken sie den Briefträger los und der sagt, ich habe hier so einen Postident-Brief, zeigst du Ausweis? Und dann zeigst du dem Ausweis und dann schreibt er sich da irgendwelchen Krempel vom Ausweis ab und schickt das zurück. Damit bist du identifiziert, dass du an diesem Ort wohnst und mit Ausweis bekannt gemacht worden bist. Und das ist eben nicht der Fall bei der DE-Mail. Und deswegen sagt die Post, nee, wollen wir so nicht. Das ist ja nicht sicher. Dann wissen wir ja nicht, ob jetzt wirklich der sich angemeldet hat, dahinter steht.
gibt ja auch da diese Krux da, dass die Verschlüsselung so seltsam gestaffelt ist. Dass die Verschlüsselung nicht von vorne bis hinten direkt ist, sondern nur mittendrin dann wieder offen ist. Und das muss man ja auch angreifen, so etwas.
Ja gut, das ist die Frage, ob das überhaupt gewollt ist. Denn wir sehen ja immer mehr, dass der Staat nach unseren Daten greift, nach unseren Informationen greift. Und wenn ich mir überlege, was da unsere Dienste so vergangenes Jahr an E-Mails abgehört oder abgelesen, muss man wohl sagen, haben, das ist ja irrsinnig. Für fast 30 Millionen. So, und wenn jetzt nun solche Sachen verschlüsselt werden, dann ging das ja nicht mehr so einfach. Also ich weiß nicht, da kommen wir wahrscheinlich nicht auf einen Nenner damit. Denn wenn das verschlüsselt wäre, ich kann mich erinnern, am Anfang hat, glaube ich, der Chaos Computer Club gesagt, diese Verschlüsselung wäre ein Witz, das wäre einfach nur lächerlich, das wäre überhaupt nicht verschlüsselt. So, wenn wir jetzt bei der Post deren Dienst dafür verwenden würden, dann ist es zwar ein bisschen sicherer, dass wir wissen, dass das wirklich bei irgendjemand ankommt, aber es ist viel teurer und ob es ganz sicher ist, das wissen wir immer noch nicht. Also, da ist also ein großer Spieler ausgestiegen, die DE-Mail wird nicht mehr über die Post bedient.
Es gibt ja noch Anbieter dafür, muss mal schauen. Wenn ich mal an unsere Sendungen vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahren zurückdenke, wir haben der E-Mail sowieso nicht viel Zukunft gegeben. Da waren wir wieder so ein bisschen Visionäre.
Na, das war ja ein blödsinniges Ding. Aber gut, aus unserer Sicht sind viele Sachen blödsinnig und ob das Elena war oder was auch immer.
Das hat sich aber immer bewahrheitet, wenn von uns Kritik kam. Mhm. War meistens so, dass es dann auch in den Bach runtergegangen ist, weil es konnte so nicht sein. Das war oftmals war so krass, hat das aufgeklafft, das Ganze, dass man das sich nicht vorstellen konnte, dass das vernünftige Menschen so etwas in die Welt setzen wollen.
Ja.
Ich meine, es gibt jetzt noch eine Entwicklung aus den USA dazu. Die US-Steuerbehörde vertritt die Meinung, dass E-Mail nicht dem Briefgeheimnis unterliegen. Bis jetzt ist es so, die müssen, um auf E-Mails zuzugreifen, die Steuerbehörden, einen Rechtsbeschluss haben und die dürfen nicht länger als 180 Tage alt sein. Dann dürfen sie nicht mehr dran. Und jetzt sagen die, nee, es gibt dann noch so ein etwas älteres Gesetz, Electronic Communication Protection Act. Wenn man den richtig auslegt, dann darf man die E-Mails immer lesen und das auch ohne Richterbeschluss. Tja. Etwas, was ja bei uns auch schon in den Anfängen zu sehen ist, bei den letzten sogenannten Datenschutzgesetzen, dass die Ermittlungsbehörden oder die Behörden ohne Richterbeschluss auf unsere Datenbestände zugreifen wollen und dürfen.
Ja, wenn ich mir überlege, ein oder jede 10 millionste E-Mail führte zu einem Verdachtsfall von denen, die bei uns in Deutschland überwacht und mitgelesen worden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zig Millionen richterliche Anordnungen haben, das mitzulesen. Das wird ja auch einfach so gemacht. Gut, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich wollte einfach nur sagen, die DE-Mail ist wieder einen weiteren Schritt in Richtung des digitalen Grabes gegangen. Zu Recht, wie ich finde.
Aber, der digitale Müllkorb steht bereit.
Ich glaube, dass wir unbedingt eine digitale Unterschrift benötigen. Irgendwann geht das nicht mehr ohne. Da muss mal was Vernünftiges kommen und nicht immer so etwas, wo jeder den Kopf schüttelt. Als wir da angefangen haben, dass ich eine digitale Unterschrift von der Post haben konnte und eine digitale Unterschrift vom Otto-Versand, das war ja nun schon komisch, denn ich konnte bei dem einen einkaufen, bei dem anderen konnte ich mich sogar verheiraten. In Bremen war das, haben wir eine Sendung drüber gemacht. Und bei dem anderen konnte ich eigentlich gar nichts damit machen. So kann man doch nicht arbeiten.
Also es gibt ein Signaturgesetz, das ist auch mehrfach modifiziert worden. Du kannst eine elektronische Unterschrift kriegen, also eine Signatur kriegen. Die wird von Behörden ausgestellt an Personen zurzeit. Es ist in Arbeit, dass die auch an Firmen ausgestellt werden kann. Das ist dann eine Smartcard, mit der kannst du dich identifizieren. Der große Blödsinn, der gemacht worden ist, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist, dass bei dem neuen Personalausweis, der ja eh einen Chip drin hat, man nicht direkt eine Signatur mit draufgepackt hat. Denn da ist die ganze Authentifizierung gelaufen. Es kann ja nur eine Person sein, die muss bekannt sein. Die muss ja alles Mögliche vorweisen, bevor sie einen Personalausweis kriegt. Und wenn man die Signatur eben noch mit auf den Chip gebrannt hätte, wäre heute alles gut. Dann hättest du die Möglichkeit, eine zu kriegen. Die andere Möglichkeit wäre, dass die Banken das mit auf die Bankkarte bauen.
Nein, ich habe keine Denen Bankkarte. Ist das auch zu teuer. Ich lehne Bankkarten ab, weil das Haftungsrisiko von den Banken immer noch ungerecht und unfair verteilt wird. Ich habe einen solchen Quark nicht.
Die Unterschrift gehört zu einem Pass.
Genau. Ja. Und nicht zu irgendeiner Bank.
Zum Einwohnermeldeamt, zum amtlichen Stelle.
Und da ist, und da war jetzt vor, als mit der Einführung des neuen Personalausweises die große Chance, das umzusetzen. Ja. Und da hat man irgendwo vergessen.
Nein, das musste wieder in
private
Hände gelegt werden, damit draußen auch ein paar was verdienen.
Ja, das ist schon erstaunlich, wie viel verdienen müssen, die dann von den neuen Regierungen dann immer wieder bedacht werden und so, aber naja. Dennoch gibt es noch auch andere Entwicklungen, die nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Denn dieses Jahr hat es einen massiven Einbruch am Verkauf und der Auslieferung von Notebooks gegeben und auch von Desktop-PCs. Im ersten Quartal waren es fast 14%, die weniger verkauft wurden, ausgeliefert wurden, als im vergangenen Jahr. So, also eine solche Reduzierung der Verkaufsdaten hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Und jetzt haben sich die Marktforscher hingesetzt und haben geguckt, woran könnte es denn liegen? So, und Gartner und IDC, die haben sehr lange darüber nachgedacht und Befragungen gemacht und sonst was. Und die sind der Meinung, einen großen Anteil an diesem Markteinbruch hat Microsoft. Microsoft hat mit Windows 8 ein Betriebssystem auf den Markt gebracht, welches von den Kunden nicht angenommen wird. Wenn das gestartet wird, sitzen die erstmal davor und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Man kann das wohl mit vielen Tricks und was weiß ich was wieder so hinpopeln, dass es so aussieht wie Windows 7 und die vorherigen. Aber das ist es ja nicht. Der Mensch will doch Vertrauen haben. Der will doch sich wohlfühlen. Der will sich doch zurechtfinden. Und hier hat Microsoft offensichtlich an den Menschen vorbei programmiert.
Ja, ich habe das ja mitgemacht. Ich habe ja Windows 8 hier laufen und diese Kacheln, das macht mich überhaupt nicht an. Also die sind ungenutzt eigentlich auf dem Bildschirm. Ich gehe immer auf den Desktop im Grunde genommen. Und die Kacheln, ja, da lande ich dann manchmal, wenn ich ein bisschen Zeit habe und da so Mahjong spiele oder irgendwie ein Spider-Spiel mache. Die sind ganz nett, wenn man so unter den Kacheln laufen lässt. Ansonsten sind die für mich absoluter Unsinn. Bei mir war die große Sache war, als es noch Metro hieß, diese Oberfläche, dass da war kein Startknopf dabei. Und was machen Sie am Computer, ohne dass Sie den Startknopf haben? Sie wollen irgendwo hin, Sie müssen da den Startknopf drücken. Also wissen Sie nicht, wo wir anfangen sollen.
Moment. Das ist der Fehler, den meines Erachtens nach Microsoft bei der PR-Arbeit macht für Windows 8. Der Startknopf sind die Kacheln. Man hat Microsoft jahrzehntelang vorgeworfen, wenn ich den Rechner ausschalten will, muss ich auf Start drücken, was soll denn der Quatsch? Und ich kenne viele Leute, die überhaupt sich nicht bewusst sind, dass der Startknopf das Tor zu den Programmen sind. Jetzt hat Microsoft gesagt, okay, wir packen die Programme alle direkt auf den Desktop. Wenn du ihn einschaltest, siehst du alle Programme. Kannst du durchgucken, mit Touchscreen geht das auch. Die wichtigen kannst du dir vorne hinlegen, dass du direkt dran kommst und so weiter und so weiter. Das gab es alles bei unter dem Startknopf auch schon. Die eigentlichen Programme werden nach wie vor auf dem herkömmlichen Desktop ausgeführt. Und du kannst auch da die Icons auf den Desktop legen, alles. Das ist vollkommen unverändert. Der einzige Unterschied ist, der Startknopf ist der Kachelschirm. Punkt.
Es geht ja dann nachher weiter mit Skype zum Beispiel, wenn wir da jetzt ein bisschen hängen bleiben. Bei Skype, da hatte ich natürlich ein Konto, ne? Das ist klar, weil ich ja schon lange dabei bin. Gehst du dann über die Kachel zu Skype, in Windows 8 also, dann musst du irgendeine Windows-Adresse haben. Ein Windows-Konto haben. Sonst kommst du da gar nicht erst rein. Also holst du dir in Windows 8, gehst du hin und holst dir als Download das Windows 7 Desktop. Damit du wieder weiterhin mit deinem Account über den Desktop, nicht über Windows 8, über den Desktop dann skypen kannst. Ist das denn normal?
Du hast die mit den Konten ist ja die Idee, die ursprünglich von Apple kommt und die von Google nachempfunden worden ist. Du kriegst ein Android-Gerät auch nur an den Shop angemeldet, wenn du ein Google-Konto hast. Und genau das Gleiche versucht Microsoft auch, wobei ich persönlich glaube, das werden die nicht mehr lange versuchen. Das hat sich nicht bewährt. Man kann die Sachen auch ohne diese Konten machen. Und viele sind so wie ich, die drücken dann einfach auf Abbrechen oder Übergehen und können dann trotzdem ihre Programme ausführen, ohne ein Microsoft-eigenes Konto zu haben.
Gut, also es ändert ja alles nichts daran, dass Windows weltweit auf etwa 90% aller PCs läuft. PCs, ja. Allerdings bei den Tablets liegen sie beim Marktanteil von etwa noch nicht ganz 5%. Das muss man eigentlich wissen, wenn man darüber nachdenkt. So, jetzt geht es natürlich weiter. Microsoft versucht ja in diesen Tablet-Markt da hineinzukommen mit verschiedenen Maßnahmen, mit eigener Hardware und so weiter. Aber das wird nicht angenommen. Dieser Markt wird dominiert von Google. Und dadurch, dass jetzt dieser Tablet-Markt wahnsinnig wächst, quasi explodiert und der PC-Markt deutlich einbricht, haben wir ja noch ein zweites Problem. Die als Wintel verschriene Allianz, dass also Microsoft und Intel seit vielen Jahren quasi verheiratet scheinen, die gerät in Gefahr, denn auch Intel muss aufpassen. Wenn der Anteil der PCs sinkt, dann kommen sie auch in eine deutliche Bedrohung, denn die Android-Geräte, da laufen ARM-Prozessoren, da läuft kein Intel-Prozessor drin. So, das heißt also, wenn nicht hier schnell etwas passiert und nachhaltig vom Markt angenommen wird, dann könnten sich hier die Marktanteile und die Bedeutungen, die wir heute haben von Microsoft und von Intel, schnell so stark und so drastisch ändern, dass diese Firmen dann nicht mehr das darstellen, was sie heute darstellen. Also man sieht eine solche Geschichte, ein solches Experiment, was möglicherweise von Microsoft gut gemeint war, um eine über alle Geräte hinweg identische Oberfläche zu haben, kann nach hinten losgehen. Mal sehen, wie es weitergeht. Man munkelt ja, dass die nächste Version des Microsoft-Betriebssystems Windows schon längst fertig ist und man traut sich nur nicht, die so schnell hinterherzuschieben. Aber man wird sehen.
Ist wieder ohne Kacheln, oder?
Ich weiß nicht, wie
die Kacheln werden erstmal bleiben, die werden abschaltbar werden. Die Hannover-Messe. Jetzt um mal das Thema einfach mal ganz brutal zu wechseln. Die Hannover Messe oder auf der Hannover Messe wabberte ein Thema rum, das er an sich keiner aussprechen wollte. Die Messeleitung sprach von Industrial IT und alle meinten Industrie 4.0. Was ist Industrie 4.0? Da habe ich auch erstmal gedacht, okay, das ist wie Web 2.0 von irgendeinem ausgedacht worden, aber es ist eine Initiative unserer Bundesregierung. Und zwar sagen die erste industrielle Revolution waren mechanische Produktionsanlagen, so im 18. Jahrhundert. Die zweite war dann die Einführung der Massenproduktion und die Einführung der elektrischen Energie. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Das war im 18. Jahrhundert erste industrielle Revolution. Und Dann kam die dritte große Zäsur, das war die Informationstechnik in der Produktion, also die Automatisierung in der Produktion, Entschuldigung. Jetzt steht Industrie 4.0, das heißt, dass die Fachleute sagen, wir brauchen eine stärkere Durchdringung der IT in die Produktions- oder in die Wertschöpfungskette. Heute sind diese Produktionsinseln in Firmen doch alles relativ Inseln, die firmengebunden sind. Also eine Autofirma baut eine Produktionsstraße hochautomatisiert. Die haben dann teilweise auch schon Schnittstellen nach außen hin. Aber das war immer das große Problem. Denn wenn ich das richtig machen würde, so eine Produktion, dann müsste ich ja im Prinzip von dem Erzfeld, wo das Erz abgebaut wird, woraus denn bei dem Stahlkocher das Stahl, die Bleche gemacht werden, die geliefert werden, die gestanzt werden und die in der Firma zusammengeschweißt werden, beim Hersteller zusammengeschweißt werden, die mit den externen Komponenten versehen werden, also die Lampen, die Reifen und was alles von den externen dazugeliefert wird oder die ganze Elektronik im Auto wird ja meist extern zugeliefert. Das Ganze wird dann automatisiert zusammengebaut und hinterher kommt ein fertiges Produkt raus. Das geht ja heute schon so im Prinzip. Man könnte bloß, so sagen die Fachleute, den ganzen Prozess durchgängig automatisieren, wenn wir es schaffen, diese Datenprozesskette von vorne bis hinten durchgängig zu machen. Das heißt, dass wir die Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen, das CRM-System zum Kunden hin, das Einkaufssystem zu den Lieferanten hin, mit einheitlichen Schnittstellen versehen könnten, dann kann ich den gesamten Prozess übersehen und besser steuern und effizienter arbeiten. Denn man braucht nicht so viel LKWs auf der Straße halb leer rumzufahren oder ganz leer rumzufahren. Oder eine Produktion bleibt liegen, weil irgendjemand nicht liefern konnte, weil einfach dann die automatische Kommunikation nicht klappte. Es gibt Ansätze dazu, das zu machen. Ob es oder wann es umsetzbar ist, das wird sicherlich noch lange dauern, denn Produktionsanlagen leben relativ lange. So ein Auto wird 5-6 Jahre gebaut, so lange steht auch die Produktionshalle. Dann müssen die Schnittstellen zwischen den Systemen erst teilweise mal programmiert werden, nur die Firmen müssen sich einig werden, denn was hier passiert, wenn man es macht, ist, dass die Informationen von vorne bis hinten durchgängig sind, auch wenn sie firmenüberschreitend sind. Das heißt, ich muss dem anderen, mit dem ich zusammenarbeite, auch vertrauen können. Es müssen Datensicherheitsaspekte sein. Man muss sehen, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Jetzt kommt natürlich dazu, dass der Verbraucherschutz in den Ländern, der Datenschutz für Verbraucher in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich ist. Der ist eben gewachsen. Und dann kommt noch als drittes noch hinzu, dass die Anzahl der Daten, die Datenmenge, wird ungeheuer komplex. Wir haben vor zwei Sendungen davon berichtet über Big Data. Man kriegt also ungeheure Datenmengen plötzlich, die ungeheuer komplex sind, die dann von intelligenten Programmen bearbeitet werden müssen. Also die Industrie arbeitet an einem Nachfolger der derzeitigen industriellen industriellen Automatisierung. Die Industrie 4.0 wird uns irgendwann einholen. Und dann werden wir sehen, was wir davon haben. Die Initiative, wie gesagt, ist von der Bundesregierung angeleiert worden. Mal sehen, ob die Wissenschaftler es schaffen, das auf die Bahn zu kriegen und ob die Firmen auch wirklich bereit sind, das umzusetzen.
Ja, und es fehlt vor allen Dingen auch die Betrachtung dabei, das Internet der Dinge, was ja immer tiefer eindringt.
Das ist ja im Prinzip das Industrie 4.0. Ich wollte dir bloß das Stichwort dazu lassen, denn du hast ja schon da Geschichten drüber gemacht.
Ja.
Ja, jetzt kommen wir nur noch den Daumen hoch. Ne? Bitte?
Wieder viel Neues passiert.
Ja.
Die Welt ist noch nicht fertig.
Ja, jetzt müssen wir noch den Shop ansprechen vielleicht. Da gibt es schöne Sachen, die nicht mit Industrie 4.0 produziert worden sind, sondern die ganz konventionell aufbereitet und verkauft werden. Und dann können wir noch einen Daumen heben.
Ja, ja. Und mein Sensor liefert die besten Frühlingsgrüße. Und tschüss.
Und tschüss.
Ja, dann macht's mal alle gut. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.